Der Radio RST Podcast.
Es gibt fast täglich neue Meldungen, Prognosen. Das Auf und Ab in der Wirtschaft ist eigentlich Tagesthema. Es gibt offensichtlich in der Wirtschaft eine Konstante, eine positive Größe, wo man eigentlich sagen kann, da läuft's. Und das ist das Handwerk. Der Boom hält an und das schon ziemlich lange. Und ich habe jetzt zu Gast Frank Tischner von der Kreishandwerkerschaft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Pegel.
Und es ist nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, es gibt seit Jahren einen Boom im Handwerk, auch im Kreis Steinfurt.
Das ist richtig. Also die wirtschaftliche Lage im Kreis Steinfurt, die ist gut. Die ist sehr, sehr optimistisch. Und man kann sagen, dass das Handwerk der Stabilitätsanker hier im Kreis Steinfurt ist. Und wie unser Slogan auch sagt, die Wirtschaftsmacht von nebenan.
Also Daumen hoch. Jetzt müssen wir mal abklopfen. Was bedeutet das für alle Beteiligten? Fangen wir mal bei den Handwerkern an. Man weiß, die Auftragsbücher sind voll. Wie wirkt sich das noch aus?
Das wirkt sich natürlich darauf aus, dass zum einen die Kunden entsprechende Wartezeiten haben. Also das, was früher so war, dass man auf Zuruf gearbeitet hat, das ist nicht mehr der Fall, sondern man sieht, dass wir halt einen langen Auftragsbestand haben, auch in den einzelnen Betrieben. Das unterscheidet sich von Gewerk zu Gewerk. Wir sind natürlich da auch unterschiedlich aufgestellt, aber das bringt natürlich die Zeit mit sich, weil wir natürlich auch sehen im Handwerk, dass die Binnenmarktnachfrage gut ist, dass die Konjunktur läuft. Wir aber auch sehen, dass wir sie so nicht immer wieder befriedigen können, weil uns einfach auch in den Betrieben die entsprechenden Fachleute fehlen.
Also jetzt mal ins Unreine gesprochen, die arbeiten am Anschlag, ne?
Ja, also die Betriebe, die arbeiten rund um die Uhr. Es sind dann immer wieder auch so Sachen, die dann zusätzlich noch kommen, zusätzliche Bürokratie, die dann natürlich alles auch noch on top kommt und das macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
Gucken wir es uns jetzt mal von der Kundenseite an. Also mein Sanitärmann arbeitet von montags bis samstags, würde ich jetzt mal tippen, in meiner Wahrnehmung 12 Stunden jeden Tag. Und am Sonntag sitzt er dann am Computer und macht noch Buchhaltung.
Ja, wenn man selbstständig ist, das heißt, man ist selbst und ständig am Arbeiten. Das ist definitiv so. Und gerade natürlich jetzt in der Zeit vor dem Winter, wo natürlich auch der Druck da ist. Was erwarten wir für den Winter? Sind kalte Temperaturen da? Wie läuft es auf den Baustellen weiter? Viele haben so dieses imaginäre Einzugsdatum und sagen, zu Weihnachten möchte ich aber unbedingt drin sein. Also jetzt ist im Moment ein hoher Druck in der Tüte und die Betriebe haben sehr viel zu tun, ja.
Wie wirkt sich das denn noch aus jetzt aus Kundensicht? Gehen die Preise jetzt exorbitant nach oben? Geht die Qualität vielleicht runter? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Qualität darf und es soll natürlich nicht runtergehen. Wir reden hier von eingetragenen Meisterbetrieben der hiesigen Innungen. Und das ist natürlich schon ein entsprechendes Qualitätsmerkmal. Ja, die Preise steigen, das ist so. Aber man muss jetzt das so ein bisschen auch ins Verhältnis setzen. Eine Preissteigerung in Richtung Endverbraucher ist das andere, was dann als nachher Marge bei den Betrieben übrig bleibt. Und da sehen wir natürlich auch gerade im Bauhauptgewerbe, in der Baupreisindexentwicklung, dass diese nicht exorbitant hoch sind, weil natürlich auch andere Kosten linear dazu steigen. Das heißt, ja, wir sehen zwar erhöhte Preise am Markt, die aber nicht 1:1 bei den Betrieben ankommen.
Sagen Sie mal eine Zahl, gerade jetzt im Bauhauptgewerbe. Wie hat sich das entwickelt, vielleicht in den letzten 1,5 bis 2 Jahren?
Also in den letzten 1,5 Jahren gibt es ganz klar Statistiken vom Baugewerbeverband, die sagen, wir haben eine Nettopreisentwicklung von 1,1%. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig.
Ich wollte gerade sagen, mehr nicht.
Mehr nicht, nein, nein. Also darum, das muss man auch ins Verhältnis setzen. Man sagt immer, oh, die verdienen sich, Entschuldigung den Ausdruck, aber dumm und dämlich. Das ist mitnichten der Fall, weil es natürlich auch Preissteigerungen beim Personal, beim Material, bei den Gemeinkosten gibt. Also die natürlich auch dann noch zu Buche schlagen. Und der Stundensatz, der in Rechnung gestellt wird, das ist nicht der Stundensatz, den Mitarbeiter bekommt oder der Betrieb bekommt, sondern das ist natürlich dann der Stundenverrechnungssatz, wo dann alle Kosten noch von abgezogen werden.
Man denkt immer so jetzt laienhaft, das meiste Handwerk findet auf dem Bau statt. Ist das jetzt auch der Bereich, wo es am besten läuft?
Ja, man kann sagen, also im Bau und im Ausbaugewerk, da haben wir die Kapazitätsgrenzen erreicht und da läuft es schon sehr, sehr gut. Das kann man mit Sicherheit so sagen. Also die Betriebsauslastung ist dort stabil, die Auftragsreichweite, die wachsen auf mehrere Wochen. Das ist aber nur ein Teil des Handwerks. Also wir reden ja über verschiedene Gewerkegruppen und auch Gewerbegruppen und sehen zum Beispiel, dass es auch im Lebensmittelbereich eine gute und stabile Nachfrage gibt. Und das ist ja das Verrückte. Wir reden gerade auch im Kontext von Fridays for Future, aber auch Nachhaltigkeit und regionale Produkte. Entschuldigung, das ist das, was Handwerk ist. Handwerk ist regional, Handwerk ist nachhaltig. Und das merken jetzt auch Fleischer, Bäcker, Konditoren, die sagen, Mensch, guck mal, die Nachfrage nach qualitativ guten Produkten, die steigt nach regionalen Produkten, nach regionalen Zutaten. Das sehen wir schon. Also da können wir einen Haken hintermachen. Auch mit dem Haare wachsen auch weiterhin. Also die Friseure dürfen und können sich auch nicht beklagen. Schwierig ist es im industriellen Zuliefererbereich des Handwerks. Das heißt, da haben wir schon auch eine Konjunkturschwäche. Alle Betriebe, die irgendwo als Zulieferer an Industriebetrieben hängen, die wiederum im Export sind, da sehen wir natürlich ein Hin und Her beim Brexit. Wir sehen Handelshemmnisse wie Zölle, die Handelsstreitigkeiten. Wir sehen aber auch nicht tarifäre Handelshemmnisse wie Gesetze und Regulatorien, die dort kommen. Also da sind viele, viele Faktoren, die dazu führen, ja, weil der Bereich ist kein unwesentlicher Bereich, dass wir von einer leichten Eintrübung auf einem guten Niveau sprechen werden für die Zukunft.
Vielleicht nochmal zurück zur regionalen Größe. Handwerk, das sollten wir vielleicht nochmal greifbar machen mit ein paar Zahlen. Wie viele Unternehmen gibt es überhaupt im Kreis Steinfurt und wie viele Mitarbeiter haben die?
Wenn wir uns das Handwerk aus Sicht des Kreises Steinfurt angucken, dann reden wir über 37.000 Beschäftigte. Wir reden über 5.082 Handwerksbetriebe aktuell. Und jetzt kommt auch noch eine Zahl von über 4,5 Milliarden Euro Umsatz. Wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, was das bedeuten würde, wenn das jetzt mal ein Konzern wäre, wie dieser Konzern hier hofiert würde, wie dieser Konzern hier gepimpert würde von verschiedenen Teilen der Politik und der Gesellschaft, das wäre unglaublich. Wir haben hier natürlich viele, viele kleine Betriebe. Das ist einerseits ein Riesenvorteil, die Heterogenität, die wir im Handwerk haben. Andererseits ist es natürlich auch eine Wahrnehmung. Also wir tragen, sage ich mal, vom Handwerk den Pelz zu stark nach innen. Wir müssten viel, viel stärker nach außen gehen, viel, viel stärker auch in die Kommunikation, auf mehr Werbung machen, auch für das Image sorgen, weil wir haben es ja 2008 gesehen, als es um uns herum knallte im Finanzsektor. Was war der Stabilitätsanker in Deutschland? The German Mittelstand. So. Und da bitte, da sollten wir doch nochmal den Fokus drauf haben, weil wir viele Sachen haben, nicht nur die Stabilität, eben auch die angesprochene Nachhaltigkeit und die Regionalität. Und das muss man auch sagen, es ist ein anderes Denken der Unternehmer. Was ist das Ziel der Unternehmer? Sie wollen natürlich müssen, das ist Ziel eines Unternehmens, erstens Geld zu verdienen. Zweitens, ihren Arbeitnehmern ein gutes und möglichst bestes Auskommen zu gewährleisten. Und drittens, in der Kommune zu sein und hier auch weiterhin zu bleiben und einen guten Ruf zu haben. So, und wenn Sie das alles drei machen und das, was unsere Unternehmen machen, sie engagieren sich ja nicht nur ehrenamtlich in der Kreishandwerkerschaft, in der Innung. Sie sind in den Kommunen aktiv. Sie arbeiten darüber hinaus ehrenamtlich in Sportvereinen und wo auch immer. Und das ist ein Anker, der uns immer wieder ins Vergessen gerät, weil er für uns selbstverständlich geworden ist. Und dieses Selbstverständnis, das müssen wir wieder ins Bewusstsein der Menschen zurückholen.
Das liegt vielleicht auch, wenn Sie sagen, das ist alles schwierig, sich nach außen gut und homogen zu präsentieren, liegt vielleicht auch gerade daran, dass das eine so facettenreiche Geschichte ist mit dem Handwerk. Vielleicht ist das auch das Problem, die Wahrnehmung durch Politik ist nicht so, als wenn man auf einen großen Konzern gucken würde. Das macht es relativ einfach und überschaubar. Das Handwerk hat ja viel mehr Facetten. Da kommt mir das Stichwort Bürokratie in den Kopf. Ja, die Politik überzieht, das ist zumindest die Aussage der Handwerkslobby, wenn ich es mal so sagen soll, überzieht die Branche immer wieder mit neuen Auflagen. Beispiel Belegausgabepflicht.
Ja, ja. Schönes, gerade aktuelles Beispiel. Also normal ist ja der Kauf eines Brötchens ein unkomplizierter Akt. Also Sie entrichten den Kaufpreis und im Gegenzug kriegen Sie eine Tüte mit einem Brötchen über den Tresen gereicht. Freuen sich schon auf den 01.01.2020. Dort, was Sie gerade gesagt haben, gilt dann die Belegausgabepflicht. Das heißt, die Rechnung für jeden Einkauf, unabhängig von deren Höhe, wird dann zur Pflicht.
Wir freuen uns schon mal.
Alle freuen sich, die Kunden, die Bäcker, weil die Kunden werden mit erstaunten Augen vorm Tresen stehen, warum man jetzt für ein Brötchen einen Beleg bekommt. Und für den Bäcker, nur um mal eine Zahl zu nennen, also wir haben gerade über Regionalität und Umweltschutz gesprochen. Und natürlich diskutieren wir und auch zu Recht über die Reduktion von zum Beispiel Coffee-to-go-Bechern. Das schafft aber auf einem anderen Weg diese Kassenbons, Müllberge und das mit beschichtetem Thermopapier. Ja, also in Deutschland rechnet man, dass ungefähr 5 Milliarden zusätzliche Kassenbons dadurch auf die Theken geschmissen werden. Und bitteschön, wofür? Also der Grund des Bundesfinanzministeriums ist genannt worden, Steuerhinterziehung durch Datenmanipulation. Aber ich bitte Sie, wir müssen doch mal die Kirche im Dorf lassen. Und das ist jetzt wieder nur eines von aktuellen Beispielen. Und wir werden von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warndorf im nächsten Jahr eine neue Kampagne haben zum Thema Bürokratieabbau, wo gerade solche Themen auch wieder Bestandteil unserer Kampagne sind, weil es reicht nicht, auch da sind wir über den Anschlag hinaus und die Belastung der Betriebe ist deutlich, deutlich zu groß.
Dann kommt ja noch dazu, ganz viele sind tatsächlich auch nur One-Man-Show, ein Meister, der alleine seine Firma macht und vor lauter Arbeit gar nicht dazu kommt, sich um Bürokratie, um Buchhaltung zu kümmern, geschweige denn darum, Mitarbeiter zu finden. Gibt's überhaupt noch welche?
Es wird schwieriger, ja. Also das kann man so sagen. Also das ist eines der Faktoren, die auch eine Art Konjunkturbremse hier im Handwerk darstellt. Wir sehen, wenn wir jetzt mal auf die Auszubildendenzahlen gucken, also wir haben hier im Kreis Steinfurt 3090 Auszubildende. Wir haben im letzten Jahr gut 1025 Auszubildende neu dazu gehabt. Das ist ein bisschen weniger als im Vorjahreszeitraum. Aber wenn man sich anguckt, die Ausbildungsquote, also die Anzahl der Auszubildenden im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Beschäftigten, liegen wir in Deutschland bei 4,8%. Wenn man diese Zahlen mal ins Verhältnis setzt, ist der Kreis Steinfurt mit 8,4% im Handwerk überdurchschnittlich stark engagiert in der Ausbildung. Nichtsdestotrotz bleiben Ausbildungsstellen unbesetzt. Wir suchen händeringend nach Bewerbern. Und das muss ich an dieser Stelle auch sagen. Ich bin und war gegen den Azubi-Mindestlohn. Zum einen, weil es kein Lohn ist, es ist kein Entgelt, sondern es ist eine Unterstützung zur Lebenshaltung. Zum zweiten, weil die Politik in die Tarifautonomie eingreift. Die Sozialpartner haben Tarifverträge ausgehandelt. Und zum dritten, das Argument, dass eine höhere Ausbildungsvergütung die Attraktivität eines Berufes steigert, das ist mitnichten der Fall. Also wir sehen das im Bauhauptgewerbe, der Maurer verdient 1410 Euro im dritten Lehrjahr und trotzdem suchen wir händeringend Maurer. Also die Höhe der Ausbildungsvergütung steht nicht im Verhältnis zu der Attraktivität eines Berufes. Aber, und das sage ich selbstkritisch auch in unsere Richtung, wir müssen fürs Image mehr Werbung machen, wir müssen die Karrierechancen, die Chancen, die das Handwerk bietet, die müssen wir aufzeigen und ich sage dem Handwerk eine interessante und tolle Zukunft voraus. Wir werden andere Betriebe haben, wir werden weniger Betriebe im Handwerk haben, aber mit Sicherheit keine schlechteren.
Nun fährt ja die Handwerkskammer schon seit Jahren eine Kampagne nach der anderen. Eigentlich sieht das immer alles ganz toll aus, Hochglanzoberfläche und wer sich ein bisschen technisch interessiert oder fürs Handwerk irgendwie ein Auge hat, der kann eigentlich nur denken, boah, ich guck mir das mal an, gerade für die jungen Leute. Ich finde, das ist also, es wird schon sehr attraktiv dargestellt. Was will man denn noch machen?
Man muss in die Köpfe der Eltern. Wir sehen es in vielen, vielen Bereichen, dass die sogenannten weißen Kragenberufe immer mehr werden. Und wir müssen weggehen davon, den akademischen und den beruflichen Bildungsweg gegeneinander auszuspielen. Da bin ich kein Freund von. Ich bin aber ein großer Freund davon, beide Bildungswege gerecht zu behandeln. Und diese Gerechtigkeit, die gibt es weder auf Landesebene, wir sind ja im Bildungsbereich im Föderalismus, während wir bei den Ausbildungsrahmenplänen über bundeseinheitliche Ausbildungsrahmenpläne sprechen, aber gerade auch auf Bundesebene sehen wir, dass es noch keine gerechte Behandlung gibt im Rahmen der beruflichen und der akademischen Ausbildung. Und dafür setzen wir uns ein.
Nun ist ja in einigen Branchen die Meisterpflicht wieder eingeführt. Ist das ein Vorteil?
Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Es ist auch ein Qualitätsmerkmal für die Verbraucher. Ich nehme mal das Beispiel der Fliesenleger. Das ist eines der Berufe, die jetzt wieder der Meisterpflicht dann unterliegen werden. Wir hatten eine Verfünffachung der Betriebszahlen in diesem Bereich. Ein Mehr an Schwarzarbeit. Wir hatten dafür aber ein Mehr an Betrieben, die Ein-Mann-Betriebe waren. Die Meisterprüfungen sind eingebrochen. Die Ausbildungsbereitschaft ist eingebrochen. Also es ist genau das passiert, was man nicht wollte. Die Freizügigkeit des Marktes wollte man gestalten. Man hat sich aber ein riesen Eigentor geschossen, weil man auf einmal mehr Betriebe hatten, die aber schlechter gearbeitet haben. Der Meistertitel berechtigt nicht nur den Handwerksmeister zum Führen eines selbstständigen Handwerksbetriebes. Er ist gleichzeitig auch ein Qualitätsmerkmal für den Verbraucher, dass er weiß, dass er hier eine vernünftige Arbeit geliefert bekommt.
Was bedeutet das aber denn dann für diese vielen Ein-Mann-Betriebe, die sich selbstständig gemacht haben, als das noch ging ohne Meister? Müssen die sich jetzt nicht Sorgen machen, weil alle irgendwie vielleicht doch dann darauf gucken, na, hat er auch einen Meister?
Das sind nur noch ein paar. Die anderen, die werden dann entweder selber die Meisterprüfung machen müssen. Ja, das ist so. Zweite Möglichkeit ist, dass sie halt jemanden einstellen, der die Meisterprüfung hat, den sie als Betriebsleiter dann nehmen oder entsprechend dann mitlaufen lassen. Ja, oder sie müssen halt gucken, dass sie entsprechend eine Ausnahmegenehmigung bekommen, die dann aber auch entsprechend begründet ist und die kein Selbstläufer ist.
Jetzt ist der Ausbildungsmarkt ziemlich angespannt. Wir haben vor kurzem noch darüber berichtet. Also da geht eigentlich nicht mehr viel. Jetzt hieß es vor ein paar Jahren, als die vielen Flüchtlinge nach Deutschland kamen, denen geben wir erstmal Zeit, die sollen erstmal ankommen, die müssen erstmal klarkommen, Deutsch lernen, dann gucken wir, was für eine Qualifikation mitbringen und dann sind die herzlich willkommen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Gibt es jetzt viele Migranten, die hier im Handwerk Fuß gefasst haben?
Vielleicht, ich möchte nochmal betonen, ungesteuerte Flüchtlingsströme werden uns nicht helfen, die Fachkräfteproblematik hier in Deutschland zu beseitigen. Dazu brauchen wir, und das haben wir auch, ein Einwanderungsgesetz und das muss entsprechend berücksichtigt werden. Die Menschen, die hier sind, da bin ich ein großer Freund davon, sie entsprechend zu integrieren. Und auch da sind wir wieder bei der Wahrnehmung des Handwerks. Wir sind halt nicht der große Industriebetrieb, der sagt, ich stelle jetzt so und so viel 100 Flüchtlinge ein, die ich dann nachher vielleicht wieder als Hilfsarbeiter entlasse, sondern wir gucken schon auch über unsere Willkommenslotsen in der Kreishandwerkerschaft, dass wir diese jungen Leute auch entsprechend in Ausbildung bringen oder in angelernte Tätigkeiten bringen, wo wir sagen, so pass mal auf, wir integrieren sie. Und das ist eine wahnsinnige Aufgabe, weil wir über unterschiedliche Kulturkreise sprechen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Motivation, warum diese Menschen hier in Deutschland sind. Und ich muss Ihnen sagen, das Handwerk ist bunt, das Handwerk ist vielfältig. Wir freuen uns auf diese Mischung. Wir haben es als Kreishandwerkerschaft und als Handwerk immer wieder bewiesen, dass wir Menschen mit ausländischen Wurzeln in die Betriebe integrieren können. Die Betriebe freuen sich darüber und das ist eine tolle Geschichte.
Jetzt fassen wir mal kurz zusammen für so einen kleinen Zwischenstand. Das Handwerk brummt, ist am Anschlag. Mitarbeiter fehlen, man ist händeringend auf der Suche danach. So, die Prognosen sind jetzt im Moment fürs Erste noch super. Wie lange bleibt denn das noch so?
Ja, also die Bundeskonjunktur, habe ich gesagt, die zeigt sich hier stabil bis am Anschlag. Wir sehen aber, dass durch die Unsicherheiten im Exportgeschäft wir schon auch eine Erwartung haben. Also die Bundesregierung hat ja auch die Prognose für 2020 für die Gesamtwirtschaft auf 1% heruntergesetzt. Und wir erwarten auch, wenn wir uns unseren Geschäftslageindex angucken, dass wir durchaus auch Prozentpunkte verlieren. Und ich bin gespannt. Ich möchte jetzt hier nicht etwas herbeischreien, was es nicht gibt. Aber wir sollten wachsam sein und wir sollten achtsam sein auf das nächste Jahr. Wir müssen gucken, wie Wahlen ausgehen in anderen Ländern. Wir müssen gucken, wie wir uns selber hier in Deutschland bewegen, wo wir die Schwerpunkte setzen. Setzen wir die Schwerpunkte weiterhin auf ein gesundes und auf ein soziales Wirtschaftswachstum oder setzen wir die Schwerpunkte doch woanders zum Thema Bürokratie? Also das sind viele, viele Rahmenbedingungen und Faktoren, wo wir hier nur bedingt Einfluss haben, die wir aber mit Spannung beobachten, sodass das nächste Jahr mit Sicherheit spannend wird. Es wird nicht mehr auf diesem Level sein wie dieses Jahr, aber das ist im Moment noch stöhnend auf etwas höherem Niveau im Handwerk.
Jetzt mal wirklich konkret gefragt, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Sie haben jetzt so die ganzen Kennzahlen im Prinzip genannt, wir haben eigentlich alles besprochen. Was muss laufen, damit Sie sagen, ja, Wunsch erfüllt, Frank Tischner zufrieden?
Ich wünsche mir im Endeffekt zum einen für das Image im Handwerk, dass sich das verbessert und dass das Früchte trägt. Zum anderen, und das ist mein größter Wunsch, ist eigentlich, dass wir gesellschaftlich und politisch dorthin kommen, wo wir im Handwerk sind. Wir reden im Handwerk immer, das ist jetzt nicht pathetisch, aber wir reden von der großen Solidargemeinschaft. Und ich wünschte mir diese Solidargemeinschaft, dass sich Jung und Alt unterhaken, dass sich Menschen aus Deutschland und anderen Ländern unterhaken, dass sie zeigen, welche Kraft und welche Stärke wir haben, sodass die Bekloppten im Land keine Chance hier haben. Das ist das, was ich mir eigentlich hier für Deutschland wünsche, was ich mir für den Kreis Steinfurt wünsche. Und wenn wir da so ein bisschen aufeinander achten und auf ein bisschen mehr Wertschätzung untereinander achten, dann glaube ich, sind wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg.
Frank Tischner von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.